Hallo und herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Diese Woche gibt es ein Replay und zwar von Folge 18, also ganz von den Anfängen vom Geburtsgeschichten-Podcast. Und die Geburtsgeschichte von Barbara ist eine, an die ich auch jetzt 5 Jahre später immer noch oft denke. Und deshalb dachte ich, dass ich sie euch einfach nochmal bringe. Vielleicht auch für diejenigen, die den Podcast erst vor kurzem entdeckt haben und noch gar nicht geschafft haben, alle Folgen bis ganz zum Anfang durchzuhören. Also viel Spaß mit Barbaras Geburtsgeschichte. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen.
Ja, hallo, sehr gerne.
Dann fangen wir wie immer mit der ersten Frage an. Stell dich doch einfach kurz vor, wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Also ich bin Barbara, lebe momentan in Wien, komme auch aus Wien ursprünglich, bin hier geboren, bin 36 Jahre alt, von Beruf Sängerin, Schauspielerin und ja, habe einen Sohn, den Emil, der ist jetzt 18 Monate alt und lebe mit meinem Partner, der auch der Vater vom Emil ist, gemeinsam in Wien.
Wunderbar, dann erzähl uns doch gleich mal, wie fing das an mit Emil? Hast du geplant, schwanger zu werden oder war das eine Überraschung?
War eine Überraschung, eine große. Wir haben also mit meinem Partner schon darüber geredet, dass wir sehr gerne Kinder haben wollen würden. Ich bin aber dann doch überraschenderweise schwanger geworden. Wir hatten während meiner Periode unverhütet Sex und das hat eigentlich in den letzten 3-4 Jahren sehr gut so funktioniert. Und ja, bei dem einen Mal dann halt nichts. Und ja, was noch hinzugekommen ist, ich wusste leider nicht, wer der Vater ist zu Beginn. Ich hatte einen One-Night-Stand mit meinem Ex-Freund und er hätte auch in Frage kommen können. Und ich habe das dann damals für mich behalten. Ich wollte meine Beziehung nicht gefährden und habe einen pränatalen Vaterschaftstest gemacht damals. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das gab's. Also einen Bluttest konnte man da machen. Ich habe das mit meinem Ex-Freund eben gemacht. Und es war eine sehr harte, spannende Zeit mit vielen Fragen und ich habe dann sehr lange darauf gewartet, aufs Ergebnis, weil es wurde eingeschickt nach China und war irgendwie hochkomplex. Da wurde dann die DNA geprüft und also es hat sich dann herausgestellt, dass mein Ex-Freund Gott sei Dank nicht der Vater war und eben mein Freund. Und ja, habe das aber für mich behalten bis 3 Monate nach der Geburt, da haben wir dann darüber geredet. Und ja, es war nicht einfach, aber mir war klar, ich will das Kind auf jeden Fall behalten. Ganz egal, von welchem Mann es ist. Und ja, genau. War ziemlich, ziemlich heftig der Anfang.
Das kann ich mir vorstellen, seit unbekannter Zeit. Aber schön, dass du das mit deinem Partner dann im Nachhinein klären konntest und ihr weiterhin zusammen seid.
Ja, genau.
Ja. Hattest du denn, oder wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen?
Nein, gar nicht. Ich habe einfach meine Periode nicht bekommen, also ganz klassisch. Und habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht und ja, der war dann positiv. Ich war damals schon in der 6. Woche, aber ich habe es nicht gemerkt oder nicht gespürt.
Okay, und wie ging es dann für dich weiter? Also du hast quasi dann am Anfang auch deinem Partner noch nicht gesagt, dass du schwanger bist?
Genau, also ich habe noch abgewartet, bis das Ergebnis da war. Und das war auch eine schwierige Zeit, weil ich wollte keinen Alkohol trinken und ich habe auch geraucht und wollte nicht rauchen. Und ja, das habe ich für mich behalten und das war sehr anstrengend, auch weil Weihnachtszeit gerade war und natürlich die Märkte waren offen und Punsch, Glühwein und so. Und ja, es war schwierig, das dann zu begründen, warum ich denn jetzt nichts trinke.
gab es viele, viele Fragen? Haben Leute das schon geahnt, dass du schwanger bist oder dich
drauf? Ja, lustigerweise Kollegen vom Theater, ja, die haben irgendwie gemerkt, aha, Jasmin raucht nicht, das ist ja ganz komisch und sie hat eigentlich jetzt keinen plausiblen Grund. Also eine Kollegin von mir hat mir im Nachhinein erzählt, dass sie geahnt hat, dass ich schwanger bin oder dass ich zumindest plane, schwanger zu werden und mich schon vorbereiten möchte drauf. Und ich habe auch die Eltern meines Freundes kennengelernt. Er ist Amerikaner und die Eltern waren eben zu Besuch in Deutschland. Wir haben in Deutschland noch gelebt, damals in Flensburg. Und da hat auch seine Stiefmama hat auch irgendwie gespürt, dass da was im Busch ist sozusagen.
Und wann hast du es dann deinem Partner erzählt, dass ihr ein Kind erwartet?
Das war, ich habe dann, ich glaube, fast 2,5, 3 Wochen auf das Testergebnis gewartet. Und als es dann da war, habe ich ihm erzählt, eben, dass ich schwanger bin und dass ich das aber am Anfang noch für mich behalten wollte. Und genau, ja, war ziemlich überraschend. Leider auch über Skype nur möglich, weil ich damals dann in Wien war. Wir hatten ja lange eine Fernbeziehung. Und habe ihm das dann ganz unromantisch über Skype erzählen müssen. Und wollte ihm auch noch die Möglichkeit geben, falls er nicht bereit ist, ein Kind zu bekommen und Vater zu werden, ja, dass er auch zumindest die Möglichkeit hat, noch zu sagen, hey, du, nein, ich bin raus. Oder dass zumindest das Thema Abtreibung auch mal besprochen wurde. Mhm. Und er hat sich gefreut. Er war natürlich etwas verwirrt, dass ich ihm das nicht erzählt habe. Und er hat sich aber total gefreut und war für ihn ganz klar, dass wir das Kind auch bekommen, gemeinsam.
Schön, du hattest schon gesagt, du hattest am Anfang keine frühen Schwangerschaftsanzeichen. Gab es dann im weiteren Verlauf Schwangerschaftsbeschwerden oder Symptome?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft, zumindest so das erste und zweite Drittel. Also mir war nicht schlecht. Ich hatte nur ganz normal einfach meine, ja, einfach Rückenschmerzen und ein Ziehen im Unterleib, aber es war, ja, war nicht schlimm, Gott sei Dank.
Und wie ging es dann für dich weiter? Bist du dann zu einer Ärztin gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Mhm. Also ich war in Wien bei meiner Frauenärztin, so die ersten 2 Mal. Und ich bin dann relativ schnell nach Deutschland zu meinem Freund gezogen, nach Flensburg. Und habe hier meine Wohnung untervermietet und habe ja alles gepackt und bin dann zu ihm in den Norden, was mir sehr schwer gefallen ist, obwohl ich Flensburg immer sehr, sehr geliebt habe. Und es für mich auch klar war, okay, wir wollen zusammen sein, wir wollen das Kind gemeinsam bekommen, das ist klar, weil er hatte dort ein fixes Engagement am Theater und ich war eben nur als Gast und ist mir trotzdem schwer gefallen, weil natürlich meine Familie, meine Freunde, meine gewohnte Umgebung, meine Wohnung, ja, meine Kultur musste ich irgendwie zurücklassen und das war sehr hart am Anfang vor allem.
Das kann genau. Ich mir vorstellen, ja.
Und ich war dann auch lange, weil ich auch die finanziellen Mittel von Wien halt haben wollte und ich war dann hier bei einer Ärztin und auch in Deutschland, in Flensburg bei einer Ärztin. Und das war sehr konfus oft, weil ich habe alle Untersuchungen doppelt gemacht und ich war eigentlich eh kein Fan von diesen Pflichtuntersuchungen. Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich Ultraschalltermine haben, aber ich konnte das leider nicht vermeiden, ja, weil durch die Behörden, die dann Verschiedenes haben wollten von beiden Ländern, ja, habe ich halt alles doppelt und dreifach gemacht, also Zuckertest und so weiter. War ein bisschen mühsam und ich bin die ersten Monate auch noch oft eben hin und her geflogen, eben auch wegen der Versicherung, musste einiges klären und habe mich dann, ich glaube, ich war im 6. Monat, habe ich meinen letzten Auftritt hier gehabt mit meiner Band und dann bin ich ganz nach Deutschland gezogen.
Aus reiner Neugier habe ich gerade gedacht, weil du alle Untersuchungen doppelt gemacht hast, gab es irgendwann mal was, wo die Untersuchungsergebnisse was anderes gegeben hat, weil das kann ich mir vorstellen, weil das kann auch sehr verwirrend sein, wenn dann die eine Ärztin das sagt und der andere Arzt das sagt.
Nein, das Einzige, was sehr verwirrend war, ist, dass ich 3 verschiedene Entbindungstermine hatte. Ja, also jeder hat was anderes gesagt und was anderes vorhergesehen oder berechnet. Also ich hatte so im Abstand von, ich glaube, der früheste Termin war damals der 18. Juli. Und der späteste war, ich glaube, der 3. August.
Okay, das sind schon 2 Wochen, ist schon ein ganz schöner Unterschied.
Ja, Genau. Und ich habe mir dann, also ich wollte ursprünglich eine Hausgeburt machen und habe mich auch begleiten lassen von einer sehr lieben Freundin, die eine Alleingeburt gemacht hat und die hat mich da so ein bisschen, ja, intuitiv begleitet.
Das ist vermutlich die Paulina, die uns auch schon ihre Geburtsgeschichte hier erzählt hat im Podcast.
Die hat mir das Video von ihrer Geburt gezeigt, da war ich dann schon im letzten Drittel der Schwangerschaft und das hat mich, die hat mir das Video schon gezeigt, da war ich noch gar nicht schwanger und da war auch noch keine Rede von Schwangerschaft. Da hat sie mir ihr Geburtsvideo gezeigt, ganz intim, und mich hat das so unglaublich berührt, dass ich mir gedacht habe, wow, also wenn ich mal schwanger bin und eine Geburt planen kann, dann möchte ich das auch gerne so. Und habe mich dann aber leider ziemlich versteift auf dieses Vorhaben. Also es kam für mich nur das in Frage. Und das Problem ist, das wirst du ja wahrscheinlich wissen als Deutsche, in Deutschland ist es nicht so einfach mit den Hausgeburtshebammen, also gerade in einer kleineren Stadt wie in Flensburg. Also es gab, ich glaube, 3 im Umkreis, die das angeboten haben und die waren natürlich alle schon voll. Und dann habe ich mir ganz viele Kliniken angeschaut im Umkreis. Ich wollte auf keinen Fall in Flensburg direkt entbinden, weil da gab es nur die Diako. Die hatte einen sehr schlechten Ruf. Und ich wollte auch schauen, dass ich eben in einem intimen Rahmen, zumindest wenn es nicht zu Hause bei mir geht, dass es zumindest ein kleines familiäres Spital ist, wo mir Zeit gelassen wird. Und ich habe dann eine Klinik gefunden in Eckernförde, die mir zugesagt hat. Habe dann auch eine Hebamme mir ausgesucht von der Homepage. Lustigerweise hat die in Wien ihre Ausbildung gemacht und hat lange hier gelebt. Das war irgendwie ganz cool, diese Verbindung. Und ja, mit der habe ich mich dann eben öfter getroffen und wir haben das geplant, dass wir in Eckernförde mit ihr gemeinsam entbinden. Es kam dann aber alles sehr anders.
Okay, aber vielleicht bei dem Thema auch Geburtsvorbereitung und Hebammenfindung, wie hast du dich denn sonst noch oder auch mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Außer mit dem Video von Paulina.
Ja, also ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht mit der Hebamme in Eckernförde. Da war Chris 2-mal dabei. Es hat uns so ein bisschen geholfen, dass wir so die Hard Facts hatten. Aber was sehr, sehr schön war, wir haben Paulinas Schwester, die Maya, das kann ich wärmstens empfehlen, die macht eine Art Geburtsvorbereitung im Wasser, wo sie dich anleitet, mit dem Partner gemeinsam Übungen macht mit dir. Es ist so ein Floating. Sie nimmt dich dann auch in die Arme, also du hast das Gefühl, du bist total im Urvertrauen drinnen durch das Wasser. Ich war damals, ich glaube, im 5. Monat schwanger und ich habe gemerkt, wie ich so total zu mir finde und auch der Bauch war nach dieser Session, die hat 2 Stunden gedauert, war der doppelt so groß. Also es hat sich so geöffnet innerlich und sie hat dann auch ein bisschen Haptonomie gemacht. Das heißt, sie hat ihre Hände genommen und Platz geschafft für den Kleinen im Bauch. Also es war ein sehr, sehr schönes, intimes Erlebnis. Und ich habe dann auch geträumt von einer Wassergeburt anschließend, dass ich das sehr gerne machen wollen würde. Da hätte ich mich sehr wohl gefühlt. Also das ist etwas, das kann ich jeder Frau wärmstens empfehlen. Sie ist in Düsseldorf zu Hause und das ist sowas Schönes. Das kann man auch nach traumatischen Geburtserlebnissen anschließend machen. Mit dem Kind auch, mit dem Baby gemeinsam, das haben wir noch vor. Dann geht man nochmal in diesen Pool und taucht nochmal so ein. Das ist echt, das war sehr, 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 sehr schön.
Ja, es klingt sehr.
Kann ich gerne einen Link oder so dir schicken, dass die anderen Frauen vielleicht sich das auch anschauen können.
Sehr gerne, das verlinke ich gerne nochmal. Das ist schon in der Folge mit Paulina, ist die auch schon verlinkt. Aber wir können es hier gerne nochmal teilen.
Ja, fein.
Ja, spricht denn dein Partner Deutsch, wenn er Amerikaner ist? Oder gab es da auch immer er spricht Deutsch gut.
Ja, er spricht fast perfekt Deutsch. Aber wir reden auch mit dem Kleinen jetzt beide Sprachen. Also wir haben so eine Familiensprache, die ist so gemischt. Chris redet oft auf Englisch mit ihm vor allem. Also wir erziehen ihn zweisprachig. Und ja, manchmal kommt es so vor, dass wir dann untereinander auch Englisch sprechen, wenn gewisse Dinge einfacher auszudrücken sind. Also sind beide Sprachen präsent.
Gut, du musstest aber nicht alle geburtsvorbereitenden Gespräche für ihn auf Deutsch
übersetzen. Nein, Gott sei Dank nicht, nein.
Super.
Was wir noch gemacht haben, war, wir haben einen Online-Kurs gemacht, die friedliche Geburt. Vielleicht sagt dir das was. Mhm.
Kann ich auch gerne nochmal verlinken.
Aha, das haben wir gemeinsam gemacht. Das war sehr, sehr schön, weil wir hatten eine Struktur vorgegeben, haben uns dann jeden Abend eben damit beschäftigt und uns das angehört und Übungen gemacht. Das hat uns eigentlich am meisten gebracht. War sehr schön. Ja. Und ich habe für mich auch Yoga gemacht, ganz viel. Und auch, das nennt sich Spinning Babies. Mhm. Vielleicht auch etwas, das du kennst. Das kommt,
ja,
genau, ich glaube aus Großbritannien. Ja, da habe ich mir auch so zwei Videos downgeloadet. Ein Yoga-Video und ein Geburtsvorbereitungsvideo. Das war auch sehr hilfreich.
Ja, kann ich auch gerne hier nochmal verlinken. Da geht es darum, das Baby schon mal in die richtige Position zu bringen.
Genau.
In Vorbereitung auf die Geburt habe ich auch gemacht.
Ah ja, schön.
Ja, wie ging es dann Richtung Geburt? Wie waren so die ersten Anzeichen, dass es vielleicht losgeht?
Naja, also das Ding war, dass sich der Kleine irgendwann nicht mehr gedreht hat. Also er hat sich sehr oft hin und her gedreht. Ich habe auch die Annahme gehabt, dass das durch mein ständiges Hin und Her, ich habe sehr lange überlegt, auch wo ich entbinden soll, ob jetzt in Wien oder in Flensburg oder in Eckernförde oder auch eine Hausgeburt sich ausgeht. Und ich habe so ein bisschen die Annahme gehabt, er macht mit mir mit. Also er hat sich immer hin und her gedreht. Einmal Kopf nach unten, dann schräg, dann oben. Und dann irgendwann so, ja, 7., 8. Monat ist er so liegen geblieben mit dem Kopf nach oben. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich wollte natürlich auf keinen Fall einen Kaiserschnitt haben. Das war für mich das Feindbild Nummer 1.
Ja, vielleicht ganz kurz für die, die zuhören und das nicht kennen. Beckenendlage heißt also einfach, wenn das Kind quasi aufrecht im Bauch sitzt, mit dem Kopf nach oben, den Füßchen oder dem Po im Becken. Und Beckenendlagengeburt sind vaginal möglich.
Ja.
Aber leider wird, glaube ich, auch sehr oft einfach vorgeschlagen, einen Kaiserschnitt zu machen, weil es in Anführungszeichen einfacher ist oder...
Ja, also es hat sich eine ganz, ganz tolle Lösung für uns ergeben. Wir haben über Kollegen in Flensburg, Flensburg ist ja ganz oben im Norden Deutschlands, an der dänischen Grenze. Und wir haben eine Hebamme kennengelernt, die Anja, die in Appenrade in einer wunderschönen großen Klinik gearbeitet hat. Und sie hat uns diese Klinik gezeigt und da war noch überhaupt keine Rede von Beckenendlagengeburten oder so. Und lustigerweise hat sich dann aber herausgestellt, dass die Klinik dort spezialisiert ist auf natürliche Beckenendlagengeburten. Und als dann klar war, dass sich der Kleine wahrscheinlich nicht mehr drehen wird, wir haben dann angedacht, eine äußere Wendung durchzuführen. Das war aber dann schon wirklich, da war ich ja 2-3 Wochen vorm Geburtstermin und der Oberarzt hat mir das eigentlich, hat mir abgeraten davon, weil er meinte, meistens haben die Kinder in diesem Stadium der Schwangerschaft einen bestimmten Grund, warum sie so liegen, kann mit der Nabelschnur zusammenhängen, dass wenn man sie jetzt wirklich versucht, von außen zu drehen, nach unten, dass irgendwie die Nabelschnur sich vielleicht um den Hals wickelt. Also es gibt meistens einen Grund und die Babys wissen das intuitiv, wie sie am besten liegen, damit sie sich wohlfühlen und damit nichts passiert. Also der hat mir abgeraten davon und ich hatte dann auch bei diesem Termin auch so ein Gefühl, nein, ich möchte nicht eingreifen. Er wird schon wissen, wieso, und ich möchte ihn auch also rein emotional unterstützen und ihn einfach so annehmen, wie er ist. Es war eine riesen Herausforderung für mich, weil ich voll weggehen musste von meinen Vorstellungen meiner eigenen Geburt. Was mir dann Hoffnung gegeben hat, kurze Zeit, war, dass sie spezialisiert sind auf diese Beckenendlagengeburten. Wir haben uns dann auch mit einem Arzt und einer Hebamme getroffen. Die haben uns ein Video gezeigt von so einer natürlichen Geburt. Und das war so wunderschön. Also man hat gesehen, wie das Baby mit dem Po zuerst rauskam. Dann kamen die Füßlein. Dann kamen die beiden Arme. Und das war wirklich so, also sie waren 4 Füße stand. Und das Baby hing dann wirklich so aus ihr raus mit den geöffneten Armen. So wirklich so dieses Bild von Hallo Welt, hier bin ich, ich bin bereit. Und zum Schluss halt dann der Kopf. Und es war so schön. Also ich war so gerührt. Ich habe auch ganz viel geweint bei diesem Video. Und ja, dann haben sie mir erklärt, also wenn ich das möchte, kann ich bei ihnen so auch entbinden. Und ich habe da eingewilligt und habe mich dann vorbereitet darauf. Was ich auch so schön fand, ich wollte bei der Geburt ganz für mich sein am liebsten. Und sie haben mir gesagt, dass das bei einer Beckenendlagengeburt so sein muss sogar, weil wenn du das Baby angreifst währenddessen, dann könnte es passieren, dass wenn die Arme noch nicht draußen sind, dass es aus Reflex, weil es erschrickt, die Arme nach oben reißt und dann nicht rauskommt. Also das ist eine sehr intime Geburt und es ist viel Personal anwesend, aber ich werde sehr alleine gelassen, also sehr bei mir gelassen. Oder dass zum Beispiel das Kinn nach oben gerissen wird und der Kopf dann stecken bleibt. Das ist auch diese Gefahr, wenn man da eingreift. Und ich war dann sehr im Frieden damit und war sehr dankbar, dass ich diese Klinik gefunden habe. Die war auch nur 20 Minuten von uns entfernt mit dem Auto. Also wir mussten über die Grenze drüber, was ein bisschen ein absurdes Bild war. Aber ja, also wir haben das dann dort geplant. Die deutsche Versicherung hat auch die Kosten übernommen. Und dann ist es halt ja immer näher Richtung Geburtstermin. Und nachdem ich ja diese 3 Entbindungstermine hatte, konnte mir niemand wirklich sagen, wie lange darf man jetzt zuwarten und bis wen einsetzen. Und ich habe mich orientiert, oder auch die deutsche Hebamme in Eckernförde hat sich orientiert an dem 3.8. und hat diese 2 Wochen halt dazu gerechnet und hat gesagt, wir warten auf jeden Fall bis Mitte August, ob sich was tut, und erst dann wird eingeleitet oder Kaiserschnitt oder so geplant.
Ja, darf ich ganz kurz nochmal nachfragen, weil also gerade das mit dem Geburtstermin, das kenne ich auch aus meiner eigenen Geschichte und das ist vielleicht auch für andere Frauen, die zuhören, ganz spannend. Ich vermute, dass einer der Geburtstermine errechnet war mit dem ersten Tag deiner letzten Periode und dann die anderen wahrscheinlich von
Ultraschall.
Ultraschall von der Größe her.
Ja, richtig.
Genau, weißt du noch, welcher der war, der anhand der letzten Periode?
Ich kann gerne nachschauen. Ich habe meine Mutter Kiepass da, wenn du möchtest.
Gerne.
Ja, gut.
Kurzes Schauen.
Ja. So.
Genau, in Österreich ist es der Mutter-Kind-Pass. In Deutschland ist es, glaube ich, nur der Mutterpass. Die unterschiedlichen Bezeichnungen.
Genau. Genau, errechnete Geburtstermin. Ich muss auch dazu sagen, ich wusste nicht genau, wann der letzte Tag meiner, oder der erste oder der letzte, also wann meine Periode genau war, wusste ich nicht mehr ganz genau. Das muss man auch bedenken. Hier steht errechneter Geburtstermin der 3.8.2019 und Geburtstermin dort Ultraschall der 25.7.19. Und sie haben dann aber auch noch diesen 18. bei einer weiteren Untersuchung haben sie den auch noch hinzugefügt. Kann natürlich auch sein, dass es ein Fehler war, hat mir meine Frauenärztin gesagt, dass sie da nur sich verschaut hat. Ja. Aber ich hatte halt diese 3 Geburtstermine.
Ja, genau, und die Dame hat auf jeden Fall gesagt, ihr wartet auf jeden Fall bis zum 3.8. plus die 2 Wochen.
Genau, richtig. Genau. Also es wurde dann auch im deutschen Pass so eingetragen mit dem 3.8. Und ja, hat mich aber wahnsinnig gestresst, weil die Ärzte in Dänemark haben gesagt, ja, sie wollen nicht so lange warten, weil, also wenn das Kind halt auch so liegt und so, und ja, sie dürfen nicht einleiten, nämlich bei einer Beckenendlagengeburt, also das muss von alleine losgehen. Weil es könnte sein, dass dann du darfst ja nicht eingreifen in den normalen Geburtsverlauf bei einer Beckenendlagengeburt. Du darfst es nicht beschleunigen, künstlich, weil sonst könnte irgendwas passieren. Also es muss diese Zeit gegeben werden, dass das alles so sein soll, wie es natürlich ist, was mir auch sehr sympathisch war.
Ja.
Sie haben zwar dran gearbeitet auch, also sie haben sich erkundigt, sie hätten das eigentlich gerne, dass so eine Geburt auch eingeleitet werden kann, weil man einfach einen Kaiserschnitt vermeiden könnte mit so einer Einleitung. Aber das ist noch nicht durchgesetzt, rein rechtlich gesehen. Genau, was wollte ich sagen? Ja, also es war dann immer näher dran und ich war dann beim Oberarzt. Das war dann meine letzte Woche eigentlich vor Geburtstermin, vor dem 3.8. Und da haben mir die Ärzte schon wirklich ans Herz gelegt, eigentlich einen Kaiserschnitt zu machen. Und ich so, nein, nein, und ich will nicht und ich möchte ja, bin ja deshalb hier, um so eine natürliche Beckenendlagengeburt zu erfahren. Und dann haben sie mir halt gesagt, dass es rechtlich gesehen möglich ist. Also ich darf natürlich machen, was ich möchte und ich kann so lange warten, wie ich will. Aber rechtlich gesehen dürfen sich die Ärzte aber einem gewissen Datum, wo sie halt finden, das ist zu hohes Risiko, dass etwas passiert, dürfen sie sich zurückziehen. Also die Hebammen helfen schon bei der Geburt dann, aber die Ärzte können sich aus der Verantwortung selber nehmen. Und als ich dann das gehört habe, war das dann doch eine Nummer zu groß für mich beim ersten Kind. Also, und sie haben dann halt auch gesagt, es ist, es gibt halt schon noch Totgeburten, auch im Mutterleib, wenn man zu lange wartet. Und sie würden mir das wirklich nicht empfehlen. Und dann hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit der Oberärztin dort. Das ist ja auch sehr lustig. In Dänemark werden die Ärzte ja nur beim Vornamen genannt. Und die Oberärztin hat Kiki geheißen. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Also nicht so wie in Wien, Dr. Primarius, Oberarzt und so. Und mit dieser Kiki habe ich dann telefoniert und die hat das dann aufgeklärt für mich mit diesen mysteriösen 3 Geburtsterminen. Und sie hat gesagt, sie hat sich jetzt alles nochmal in Ruhe angeschaut und sie ist zurückgegangen zum ersten Frauenarzttermin, den ich hatte. Und sie hat berechnet, dass es eigentlich nur der mittlere Geburtstermin sein kann, also dieser 19. oder 18. Juli. Weil sonst hätte man beim ersten Ultraschalltermin keine Herztöne gehört. Und die habe ich aber gehört, das war auch so eingetragen. Und deshalb hat sie gesagt, bist du jetzt eigentlich, da war das fast schon der 8.8., glaube ich, oder 7.8. Oje, wir müssen kurz unterbrechen leider, weil es läutet immer nicht so.
Kein Problem.
Gut.
So, da hatten wir eine kleine Unterbrechung, die Post kam. Wir waren stehen geblieben, dass die Oberärztin Kiki festgestellt hatte, es könnte nur der mittlere Geburtstermin sein, weil du auch schon die Herztöne gehört hattest.
Mhm, genau.
Beim ersten Ultraschall.
Genau, und dann hat sie mir eben empfohlen, eigentlich am nächsten Tag einen Kaiserschnitt durchzuführen, weil sie meinte, es ist jetzt 3 Wochen schon drüber übertragen und sie dürfen nicht mehr länger warten und soll mir das gut überlegen, ob ich das wirklich verantworten möchte, wenn dann was passiert. Ich war zwar jeden Tag dort und habe Fruchtwasser gecheckt und es war alles noch in Ordnung, aber es ist mir dann auch irgendwie mulmig geworden. Und ich hatte dann endlich diese Antwort, wo ich ungefähr bin in der Schwangerschaft. Und die hat mich sehr beruhigt und ich war sehr professionell dann auch. Und dann hatte ich eine Ruhe in mir und habe sie gebeten, ich so, gut, ich stimme dem zu, wir machen einen Kaiserschnitt, aber ich brauche bitte noch einen Tag, wo ich mich vorbereiten kann auf diesen Kaiserschnitt, weil ich habe 9 Monate lang nichts anderes gemacht als Hypnobirthing und mich aufs natürliche Gebären vorbereitet und ich brauche das, die Vorbereitung. Und sie so, ja, ist in Ordnung. Am Donnerstag habe ich mit ihr telefoniert und Samstag hatte ich dann meinen Termin um 9 Uhr in der Früh und habe mich dann am Freitag auch nochmal mit Hilfe der friedlichen Geburt, da gibt es ja eine Folge, wo man sich vorbereiten kann auf einen geplanten Kaiserschnitt. Und ich habe mich den ganzen Tag dann damit auseinandergesetzt. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass er sich vielleicht doch noch meldet und Wehen kommen. Habe auch Weber noch genommen und alle möglichen Tees getrunken, die vielleicht Wehen auslösend sein könnten, aber er hat nichts gemacht. Er saß da wie ein Buddha drinnen und hat gesagt, ja, okay, wenn ihr wollt, dann komme ich jetzt, aber ich werde nichts machen. Ja, genau. Am Samstag in der Früh am 10.8.2019 war es dann soweit.
Wie war die Nacht davor? Konntest du schlafen?
Naja, ich war schon sehr aufgeregt. Also auf der anderen Seite war ich sehr beruhigt, dass es jetzt ja losgeht und ich war sehr aufgeregt, freudig, dass ich ihn bald kennenlerne. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich ja auch meine Ängste und wie wird alles und meine Unsicherheiten. Ich habe mir auch eine ganz liebe, war so ein bisschen meine Ersatzmama in Flensburg, die Emma, die habe ich mitgenommen zur Geburt, einfach als Unterstützung. Genau, die haben wir dann abgeholt am nächsten Tag. Und wir hatten ganz viele Sachen mit, also von der Yogamatte bis zur Hühnersuppe, alles dabei.
Wunderbar vorbereitet.
Ja, ja.
Wusstest du eigentlich, dass du einen Jungen bekommst? Oder?
Ja, wusste ich.
Okay, das wusstest du.
War zu neugierig. Und ja. Also ich kann mich erinnern, als es dann sichtbar war, hat mich die Frauenärztin gefragt in Deutschland, wollen Sie es denn wissen oder nicht? Und ich habe gesagt, wissen Sie was, machen wir so, wenn es eindeutig ist, dann sagen Sie es mir. Wenn er oder sie sich wegdreht, dann lassen wir es. Also ich muss es jetzt nicht bezwingen, aber es war dann eindeutig. Er ist dann nach vorne gedreht gelegen irgendwie und sie hat gesagt, naja, es ist eindeutig. Und ja, eindeutig ein Junge.
Ja, und wie war es dann? Ihr seid im Krankenhaus angekommen, wurde da erstmal aufgenommen, vermute ich.
Mhm. war ganz friedlich, weil es war kein Kundenverkehr dort am Samstag. Also es war nichts los, es war eine irrsinnige Ruhe. Es hat so leicht geregnet auch, genau, und dann sind wir aufgenommen worden, dann hat die Hebamme nochmal geschaut, ja, wo sitzt der ungefähr, die Position auch ungefähr eben den Ärzten weiterleiten konnte, und hat mir dann einen Katheter gelegt, hat mir alles erklärt, lustigerweise, entschuldige, kam dann die Anästhesistin und hat mich eben gefragt, ja, should we talk in English or German? Und ich so, nein, German, Deutsch ist gut. Und dann hat sie gesagt, ja, woher bist du denn? Ich sehe aus Wien. Und sie so, na, gibt's schon nicht, ich bin aus Innsbruck. Aus Tirol. Es war so lustig, in Dänemark eine Österreicherin als Anästhesistin zu treffen. Es war sehr schön und herzerwärmend, weil, klar, Heimatgefühle. Genau, und die hat mir dann alles erklärt, wie das ablaufen wird. Und mit der PDA auch. Ja, und dann ging das so langsam dann los. Also ich glaube, um 11 bin ich langsam dann in den OP gekommen. Natürlich eine irrsinnige Action. Ich habe mich zwar gut vorbereitet darauf. Ich wollte ganz bewusst bei mir bleiben. Ich wollte auch alles mitbekommen. Und ich wollte auch gern, dass mir alles erzählt wird. Gerne ist dann auch gefragt, möchtest du, dass ich dir die Schritte erzähle? Ich sage, ja, bitte unbedingt. Ich möchte das schon so gut wie möglich live erleben. Aber in dem Moment, dass die PDA dann gelegt wurde, das war nicht schlimm eigentlich vom Schmerz. Es war sogar sehr angenehm, das Gefühl nachher, dass ich irgendwie gemerkt habe, so jetzt geht's los, jetzt kann ich abgeben. Weil unten, ich bin generell von meiner Persönlichkeit jemand, ich möchte sehr gerne manchmal kontrollieren und so die Kontrolle haben und die Selbstbestimmtheit und ich möchte nicht gerne abgeben. Und in dem Moment, dass die PDA dann aber in die Beine dann so gedrungen ist, habe ich festgestellt, okay, es kann ich nicht anders, ich muss jetzt abgeben. Es war aber sehr wohlig warm, sehr angenehm und es war lustigerweise ein komplettes Frauenteam im OP, das fand ich auch irgendwie schön. Lauter Frauen. Ja, Chris war eben auch ganz nah bei mir und ich dachte eigentlich, dass ich bei einer natürlichen Geburt oder vaginalen Geburt, dass ich da sehr für mich sein möchte. Und beim Kaiserschnitt war es aber so, dass ich ihn ganz nah bei mir haben wollte. Also wir waren wirklich so Nase an Nase die meiste Zeit. Er hat meine Hand gehalten. War sehr intim und sehr schön. Und ich habe natürlich nichts gefühlt, aber ich habe sehr wohl alles wahrgenommen und gespürt auch. Also das Ruckeln. Und war ein sehr komisches Gefühl natürlich. Und ich habe dann auch gemerkt, als er draußen war. Es ging alles sehr schnell, also um 11.48 Uhr. Ist die offizielle Geburtszeit. Und dann kam er raus und ich habe nur gehört, ich habe natürlich auf einen Schrei gewartet, wie man das aus Filmen kennt oder so. Und dann habe ich nur gehört, so ein leichtes Hüsteln. Und dann war er schon da. Und ich habe ja unbedingt gewollt, dass er mir sehr schnell auf die Brust gelegt wird, dass ich halt auch dann stillen kann. Und das haben sie mir auch gewährt. Sie haben mir natürlich ein bisschen gewaschen. Und Chris durfte die Nabelschnur durchtrennen. Das war sehr schön. Und dann wurde er mir gezeigt und er war ganz krantig. Ich habe mir schon gedacht, ui, ein krantiger Wiener wurde geboren, oje. Aber dann haben sie mir auf die Brust gelegt und er ist dann gleich zu mir und hat gleich diese Fisch, den Mund irgendwie so gemacht, so nach Nahrung geschnappt.
Ja.
Also er war schon auch sehr runzelig, weil er so lange im Übertragen war und sehr hungrig und ja, dann ging es halt los. Es war aber sehr schön. Sie haben mich dann gleich in mein Zimmer geschoben. Und das Gute an dem dänischen System ist, dort ist es selbstverständlich, dass der Mann, der Vater vom Kind, im Spital bleiben darf, 5 Tage lang übernachten darf im gleichen Zimmer. Wir haben ein Familienzimmer bekommen. Und er musste essen und so weiter zahlen für sich. Aber er durfte die ganze Zeit da sein. Das war sehr schön.
Und dann wart ihr 5 Tage lang im Krankenhaus und
ja.
War dann die Zeit danach zu Hause?
Also ich war schon froh, dass ich wieder zu Hause war, aber wir haben im 3. Stock ohne Lift gewohnt und die wollten mich, glaube ich, schon am 3. Tag bitten zu gehen. Und ich hatte aber solche Schmerzen von einem Kaiserschnitt, dass ich ersucht habe, noch etwas länger zu bleiben. Und dann haben sie mir noch 2 Nächte gewährt. Und eine Kollegin hat uns unterstützt und hat mir dann geholfen beim Treppenaufstieg, weil in Flensburg, das war so ein ganz altes, ehemaliges Fischerhaus mit wirklich so steilen Treppen, wie man es aus Holland vielleicht kennt. Also ich war sehr langsam unterwegs, aber es war sehr schön, dann zu Hause zu sein. Ich habe viel geschlafen und ja, mich verwöhnen lassen, so gut es ging. Das Stillen hat Gott sei Dank funktioniert. Es war am Anfang ein bisschen schwierig im Spital und sie haben auch zugefüttert, aber sie haben das sehr intelligent gelöst. Sie haben einen Schlauch genommen, den haben sie an die Brustwarze geführt, dass er halt ja von der Brust schon glaubt zu trinken, aber die Milch kam eben aus dem Schlauch am Anfang. Und es hat höllisch wehgetan. Ja. Aber es ist dann, ja, der Milchanschluss kommt ja meistens beim Kaiserschnitt etwas später, das kann ich bestätigen. Und ich glaube, am dritten, vierten Tag oder so hatte ich dann erst Milchanschluss und habe mich sehr gefreut darüber. Ja.
Und genau. Wie lief die Heilung von der Narbe? Du hast gesagt, du hattest am Anfang sehr dolle Schmerzen.
Ja. Also sie haben das sehr gut gemacht, weil es war eine Naht, die sich selber aufgelöst hat. Also ich musste nicht Nähte ziehen. Es war angenehm. Und ich habe mich von einer Osteopathin dann dort in Flensburg auch begleiten lassen und behandeln lassen. Die hat so diese Narben, sagt man da, Entstörung oder so?
Ja, Narbenmassage, einfach um das Gewebe zu lösen.
Genau, hat sie gemacht und das hat mir geholfen und sie ist wunderschön geheilt. Ja.
Wunderbar. Klingt super. Dann vielen, vielen Dank, dass du uns deine sehr bewegte Geschichte erzählt hast.
Gerne.
Ja, herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
So, ich habe jetzt noch mal kurz auf Aufnehmen gedrückt, weil wir gerade im Nachgespräch noch festgestellt haben, da sind noch Informationen, die wir gerne aufnehmen wollten. Barbara, du hattest gerade davon erzählt, wie du dich auch nach dem Kaiserschnitt dann irgendwie dafür geschämt hattest, dass es jetzt eine Kaiserschnittgeburt geworden ist.
Ja, ganz genau. Ich habe vorhin eben zu dir schon gesagt, es war wie so ein Projekt mit der natürlichen Geburt und ich habe mich so versteift darauf, ich habe nur diese Literatur gelesen und auch in dieser Literatur kommt einfach vor, kein Kaiserschnitt und das ist das Schlechteste, also so vom Vibe kam das immer so rüber, das ist das Schlechteste, ein Kaiserschnitt und es wird zu oft, zu früh ein Kaiserschnitt gemacht und das kann natürlich sein, aber es gibt erstens genug Frauen, die entscheiden sich vielleicht für einen Kaiserschnitt und das hat ja auch viel mit Emanzipation und mit Selbstbestimmtheit zu tun. Ich darf entscheiden, wie ich mein Kind gebären möchte und es ist keine Form der Schwäche oder es ist, ja, ich glaube auch an so kollektives Bewusstsein und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, wo auch viel wieder so zurück zum Ursprung gedacht wird, was ich total unterstütze und schön finde, aber man darf nicht vergessen, man muss sich nicht schämen für einen Kaiserschnitt, weil es hat einen Grund und Gott sei Dank, ich habe gelesen, früher haben sie Kaiserschnitte gemacht, da haben sie dich wirklich der Länge nach aufgeschnitten und da sind die Frauen auch reihenweise gestorben daran, weil sie das nicht wussten, dass das anders auch möglich ist. Und dann wurde
der Länge nach, ganz kurz vom Bauchnabel runter bis zum Schambein ungefähr, nur für die, denen das vielleicht nicht bekannt ist. Und heutzutage wird quergeschnitten von Hüftknochen zu Hüftknochen.
Genau. Also ich glaube, dass daher auch kollektiv gesehen diese Angst rührt, auch daran zu sterben, weil das ja doch ein Rieseneingriff ist. Aber die muss man heutzutage nicht mehr haben. Und ich möchte nur auch appellieren an alle Frauen, die das hören und vielleicht ähnliche Bedenken haben. Es ist überhaupt keine Schande, einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen, weil Hauptsache das Kind ist gesund und die Mutter ist gesund nachher. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und ich würde wirklich jegliche Ansprüche auch bei einer zweiten Geburt vielleicht ablegen und einfach auch das Kind entscheiden lassen, wie es kommen möchte. Und aus meiner eigenen Erfahrung und Geschichte weiß ich, ein Kaiserschnitt kann total schön und intim sein, auch mit dem Partner. Wir waren so innig, wir waren so nah beieinander, es war wunderschön. Und auch, ich meine, vom Schmerzpunkt her, natürlich hat man nachher große Schmerzen, aber bei einer natürlichen Geburt hast du vielleicht anderes und es reißt dir was oder keine Ahnung. Also das ist auch einer der Vorteile, die ich sehe. Ganz egal, ob es jetzt um Sexuelles vielleicht nach der Geburt geht oder Ästhetisches oder emotional, wie auch immer. Man erspart sich natürlich auch einiges. Und ich glaube schon, dass viele Frauen vielleicht zu früh sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, aus den falschen Gründen vielleicht. Aber für all jene, die so wie ich nur das eine Bild im Kopf hatten, das ist das Wahre und das Richtige, das ist ein Brainwash, der da auch stattfindet und das habe ich sehr stark erkannt und ja, wollte ich einfach kommunizieren hier.
Super. Vielen Dank nochmal für dieses
Gerne.
Nachgetragene Schlusswort.
Ja.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank. Ja.